14. Januar 2023, Berlin, MOA, Großer Luxemburg-Konferenz, die 28. Dieses Promo lief in unserem Programm.
Den Dritten Weltkrieg stoppen jetzt. Das ist das Motto der Rosa-Luxemburg-Konferenz, der 28. Ausgabe der internationalen Veranstaltung am 14. Januar in Berlin. Wir freuen uns, wenn ganz viele Leute kommen.
14. Januar 2023, Rosa-Luxemburg-Konferenz im MOA Berlin.
Hallo, hier ist Stefan Huth, Chefredakteur der Tageszeitung Junge Welt. Ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Marabu ganz herzlich.
Jetzt die Mitschnitte komplett. Exklusiv auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music.
30 Minuten nonstop.
Radio Marabu.
Thank you.
International Entertainment Pala auf Radio Marabu. Weiter geht's mit der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Eine Podiumsdiskussion in dieser Stunde.
We'll be right back. cone. Every thing that we know is a road. Every door that we turn to is closing. But I held the crown on high. Why are they saying it to me?
Body shots, doing something unholy. Marabu Retro.
Here she comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never.
Retro. Kasten war. Es mit dir zum Haare raufen, alles ging nach deinem Kopf. Sonst bist du davon gelaufen. In der Klasse neben mir hast du bei mir abgeschrieben. Nur mal dich mal was von mir. Sagtest du gut, besser üben.
So, ich habe es angekündigt, wir kommen zum letzten Höhepunkt, vor der Internationale natürlich, zum letzten inhaltlichen Höhepunkt der Konferenz. Ich freue mich, unser Podium begrüßen zu dürfen. Der Titel lautet, ich habe es schon gesagt, Kämpfen in der Krise, der Krieg und die soziale Frage. Bitte kommt zu mir. Die Vorstellung des Podiums mache nicht ich, dazu übergebe ich das Wort an den Moderator des Podiums, Chefredakteur der Tageszeitung Junge Welt, Stefan Huth.
Oh, ist er doch gesessen. Ja, hallo und guten Abend. Es ist wirklich sehr beeindruckend, die Zahl der Gäste. Ich habe gehört, also wirklich, war ja mehrfach schon Thema, neuer Zuschauerrekord, 3000 zahlende Gäste, das ist sagenhaft und dass so viele bis zum Schluss da geblieben sind, ist großartig. Wir wissen, Die Konferenz heißt Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz, aber traditionell haben wir zum Abschluss der RLK immer eine Runde, die sich mit den Verhältnissen hierzulande beschäftigt, mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik, den sozialen und politischen Kämpfen, die hier stattfinden. Und ich denke, das Bedürfnis, sich über Fragen von Organisation, von Mobilisierung, auch über Widersprüche hier und da zu verständigen, ist groß, und der Zuspruch, den diese Veranstaltung heute findet, ist ein ganz deutliches Zeichen dafür. Ich denke, dass wir einen Zustand haben, wo es ein großes Bedürfnis gibt, überhaupt nach 2 Jahren Pandemie überhaupt mal wieder zusammenzukommen, in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. Und dieses Podium ist auch in gewisser Weise Ausdruck dessen, zusammenzukommen, sich zu verständigen. Es wird weniger, denke ich, ihr habt ja die einleitenden Beiträge gelesen, eine wirkliche Kontroverse geben hier auf dem Podium, sondern es wird darum gehen, verschiedene Facetten zu beleuchten, die den politischen Kampf hierzulande erschweren, die es kompliziert machen, Massen auf die Straße zu bringen. Das ist in Deutschland besonders beklagenswert, weil Berlin eine der aggressivsten Parteien auch ist in dieser politischen Großwetterlage, jetzt mit der Panzerdebatte. Es gibt ja kaum noch ein anderes Thema. Und das Missverhältnis zwischen dem, was hier politisch der Fall ist, und was sich auf der Straße tut, wenn man mal schaut nach Frankreich oder nach Großbritannien, ist es doch ein ziemlich beklagenswerter Zustand. Und warum das so ist, das soll uns hier auf dem Podium beschäftigen, und wir wollen auch natürlich die Frage berühren, wie kommen wir aus dieser misslichen Lage raus, bei diesen wirklich zugespitzten Konflikten, bei der Gefahr eines Weltkrieges, die ganz offensichtlich ist, wie können wir in die Offensive kommen, wie können wir den Protest wirksam auf die Straße tragen und in die Betriebe. Deswegen das Thema der heutigen Runde hier, Kämpfen in der Krise, der Krieg und die soziale Frage, die enormen Preissteigerungen, die allen Leuten hier zu schaffen machen, also alle spüren es im eigenen Portemonnaie, also die enorme Inflation, Preissteigerungen auf allen Ebenen bei Dingen des täglichen Bedarfs, den Leuten zu schaffen machen, und der ausbleibende Widerstand angesichts dieser wirklich fürchterlichen Situation, das ist ein großes Thema, und wir wollen uns dem Thema von verschiedenen Seiten nähern. Ich habe ganz interessante Gäste auf dem Podium, die ich jetzt mal vorstellen möchte. Zweite von links, eurer Seite, ist Melina Daimann. Herzlich willkommen, Melina. Sie hat Theaterwissenschaften studiert, Literaturwissenschaft, Anglistik, hat im Anschluss an das Studium eine Buchhändlerlehre gemacht und ist dann über Umwege, unter anderem weil ein Online-Riese sozusagen ihren Geschäftsbereich angreift, auf Abwege gegangen und ist dann über ein paar Umwege bei der UZ gelandet, bei der Wochenzeitung der Deutschen Kommunistischen Partei, und sie ist dort Redakteurin für Internationales und für Kultur. Herzlich willkommen, Melina. Neben ihr sitzt Thilo Niklas. Herzlich willkommen, Thilo. Er ist unser Gewerkschaftsvertreter hier in der Runde und ist in der IGBAU, also Bauen, Agrar, Umwelt, im Rheinland aktiv, in Köln-Bonn. Ist stellvertretender des Bezirksverbandes Köln-Bonn und Betriebsratsvorsitzender gewesen lange Jahre, ist auch als ehrenamtlicher Richter an einem Arbeitsgericht tätig und ist aber ein DDR-Gewächs, das ist nach Westdeutschland verschlagen, hat seit vielen Jahren dort betrieblichen Kämpfen engagiert, und ein herzliches Willkommen, Thilo. Neben mir sitzt Christine Bernhold. Herzlich willkommen, Christine. Sie ist seit 15 Jahren in Hamburg in Basisbewegungen aktiv, hat vorzugsweise dort antimilitaristische Arbeit gemacht, so zum Beispiel im Bündnis Bildung ohne Bundeswehr. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Angesichts dessen, also wie die Militarisierung des Alltags hier gestaltet, also das Militär wirklich in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens vordringt, und da war sie aktiv, ist aber auch Wissenschaftlerin, promoviert, Geografin und an der Uni Hamburg tätig. Herzlich willkommen, Christine. Last but not least, ganz herzliches Willkommen, Sivim Dardelin. Sie kommt auch aus dem Ruhrpott, ist geboren und aufgewachsen in Duisburg, hat Rechtswissenschaften studiert in Marburg und in anderen Städten, ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags, war in der 19. Wahlperiode stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke in der Bundestagsfraktion, stellvertretendes Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung, zudem Mitglied in diversen Verbänden, Mitglied unter anderem im Bundesverband der Migrantinnen und Leserinnen und Leser der Jungen Welt wissen, dass sie aktiv im Kampf für die Befreiung von Julian Assange. Herzlich willkommen, Sivim. Ja, fangen wir an. Mit einer Frage, die uns besonders beschäftigen wird hier in der Runde, die Organisationsfrage. Das sind ja nicht nur die politischen Parteien und Organisationen, auch die Gewerkschaften sind ein treibender Akteur oder eben einer, der für Lähmung sorgt, wie wir schmerzlich erfahren mussten in den letzten Wochen. Du hast eingangs geschrieben, als kleinen Debattenbeitrag zur Vorbereitung dieser Runde, über die Rolle der Gewerkschaften als, muss man sagen, Handlanger des Kapitals, der großen Politik, der herrschenden Politik, auch was diesen Krieg betrifft, den Krieg in der Ukraine. Sind die Gewerkschaften in deiner Ansicht nach ein Hauptproblem? Ein Hauptproblem in der Beziehung, dass da eben auf den Straßen sich nichts tut, wo sich was tun müsste und in den Betrieben?
Ich weiß nicht, wie es in der GIG Bau ist. Ich glaube, ein bisschen besser. Ich bin Verdi-Mitglied. Natürlich ist es ein Problem, wenn auf der Titelseite der Publik uns erklärt wird, wir müssen jetzt solidarisch sein. Und zwar nicht mit uns untereinander in unserer Klasse, sondern wir müssen mit unserer Ausbeuterklasse solidarisch sein. Schön gemeinsam, weil da gibt es ja den bösen Russen. Und hinter dem bösen Russen lauert der noch viel bösere Chinese. Das ist ein Problem. Genauso wie es ein Problem ist, wenn in diesem, naja, nicht sonderlich heißen Herbst zu Demonstrationen aufgerufen wird vom DGB und ein Teil der Demonstranten direkt mit ausgeladen wird. Weil wer sich dagegen einen Wirtschaftskrieg gegen den Wirtschaftskrieg gegen Russland wendet, der war da nicht so gern gesehen. Ich glaube aber nicht, dass sie das Hauptproblem sind. Ich glaube, das Hauptproblem ist ein Zustand, den wir im Moment haben, in dem die Arbeiterklasse so sehr in die Kapitalstrategien dieses Landes integriert ist, wie, glaube ich, seit 1945 nicht. Und ich glaube, das ist eine unserer Hauptaufgaben, die wir im Moment haben, das aufzubrechen, dass es diese Einbindung in einen NATO-Aggressionskurs, in das Großmachtstreben des deutschen Imperialismus gibt. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, an den wir da ran müssen als allererstes, ist diese künstliche Trennung, die in den Köpfen, die in diese Köpfe gekommen ist, dass der Rüstungsausgaben sind das eine und soziale Ausgaben sind das andere und man darf es nicht vermischen. Also das aufzubrechen ist, glaube ich, eine der theoretischen Hauptaufgaben, die wir gerade haben. Vielleicht erstmal soweit.
Das ist natürlich ein großes Thema. Also die Trennung, Rüstungsausgaben, dieses Sondervermögen, die 100 Milliarden und die Sozialprogramme. Wir haben ja jetzt gerade eine Titelseite gehabt vorgestern. Das Programm für sozialen Wohnungsbau kommt nicht vom Fleck. Das wird also wirklich getrennt. Was wären denn da Möglichkeiten, deiner Meinung nach, also diese Debatte so zu führen, dass beide Ebenen zusammengebracht werden? Dass das eine auf Kosten des anderen geht, also Kanonen statt Butter?
Na, ich glaube, da kommt man tatsächlich nur hin, indem man es immer wieder diskutiert und immer wieder herholt. Also wir müssen deutlich machen, wofür in diesem Land das Geld ausgegeben gehört. Für ein Gesundheitssystem, für Bildung, für Kinder, für eine Daseinsvorsorge. Und dass es das auch hier zu holen gibt. Und zwar nicht nur durch eine Einmalabgabe, Millionärssteuer, wie auch immer, sondern dass wir verhindern müssen, dass das Geld dafür ausgegeben wird, den größten Rüstungsetat, nein, den drittgrößten, der soll es werden, der Welt zu haben, den Rüstungskonzernen die Profite in die Taschen zu spülen und eine Maschinerie am Leben zu halten, wo Menschen lernen zu töten und getötet zu werden.
Thilo, Das ist ein Dauerthema hier bei uns in der Rosa-Luxemburg-Konferenz, wenn wir über die Zusammensetzung des Podiums sprechen. Wir wollen immer Gewerkschafter natürlich dabei haben und jedes Jahr ist es sowieso schwierig, hier jemanden zu bekommen. Also aus der ersten Reihe sowieso. Es gibt dann gelegentlich auch mal eine Zusage und dann Absagen in letzter Minute. Ich finde es wirklich großartig, dass du dich bereit erklärt hast, hier deinen Standpunkt deutlich zu machen. Die EGBAU ist ja eine der Gewerkschaften, die sehr früh, schon lange vor Beginn des Kriegs am 24. Februar letzten Jahres antimilitaristischen Kurs hat und auch Prinzipien hat, die in der Satzung oder in den Statuten verankert sind. Zum Beispiel die Ablehnung zur Zustimmung für die Aufrüstung, für das Aufrüstungsziel der NATO, die 2%. Kannst du mal berichten aus Diskussionen, die du an der Basis hattest? Ihr habt ja auch Aktionen gemacht im Rahmen des Krieges. Zum Beispiel eine, die ich sehr besonders eindrucksvoll fand, Brückenbau statt Panzerbau, also mit einer sehr markanten öffentlichen Diskussion. Wie geht das bei euch gegen alle Trends?
Ja, also wir in Köln haben im Prinzip so ein bisschen das Glück, dass es bei uns doch relativ links ist. Ja, und so haben wir uns letztes Jahr zum 1. Mai ein Transparent gemacht. Ich war vorhin mit dir auch vorne, Brücken bauen, Stahl für Brücken statt für Waffen. Ja, und da sind wir auf dem 1. Mai sehr gut mit angekommen. Wir waren auf dem 1. September zum Antikriegstag da. Das wurde sehr gut angenommen. Wir hatten im September noch unseren Gewerkschaftstag. Da haben wir uns auch nochmal ganz eindeutig gegen die 2% ausgesprochen, gegen die 100 Milliarden für die Bundeswehr zusätzlich. Und wir konnten einen Antrag so weit abändern, dass wir uns nicht für Waffenunterstützung aussprechen der Bundesregierung für Kiew.
Wie wird das aufgenommen in der Dachorganisation, im DGB, also wo die Vorsitzende so eine dezidiert andere Position, regierungskonforme, herrschaftskonforme, kann man glaube ich sagen, Position vertritt?
Na, das sind halt leider immer nur einzelne Gewerkschaften, je nachdem, was gerade für ein Thema ist. Wir hatten auch gegründet, genug ist genug. Die Preise müssen runter in Köln. Das ist da so ein ganz gutes Beispiel. Der DGB war da auch nicht unbedingt dabei. Das ging in Köln über die NGG, also Nahrungsmittel und Genuss, Gaststätten, und über die Gewerkschaft der Lehrer, die da mit dabei waren, das zu gründen, und linke Gruppierungen. Andere haben sich dann rausgezogen, unter anderem Verdi, als sie dann gehört haben, wer da noch dabei ist, SDAJ und Linke und Attac. Und da war das dann direkt zu radikal und haben sie dann gesagt, da machen wir nicht mit. Schlimm.
Wirklich. Gut, aber ihr haltet wacker dagegen, und kannst du mal berichten, also Stichwort heißer Herbst, der ja dann, betrachtet man die Situation im ganzen Land, eher ein laues Lüftchen war. Was waren so markante, also wo ihr wirklich viele Leute mobilisieren konnte, also sozusagen Highlights, also dessen, was ihr geschafft habt, auf die Straße zu bringen?
Also wir waren in Köln im September, waren wir 500, muss man sagen, aber da war das nur mit dem Friedensforum zusammen im Rahmen des 1. Septembers. Dann gab es noch eine größere Kundgebung in Düsseldorf. Da waren es dann allerdings 5.000. Da waren dann allerdings auch die Verdi mit dabei. Ja. Die IG Metall zum Beispiel, die hat sich rausgezogen. Die haben gesagt, wir haben gerade Tarifverhandlungen. Und da müssen wir unsere Leute für andere Sachen auf die Straße bringen, als für Themen, die Preise müssen runter. Ja. So. Aber auf weitere Kundgebungen oder Demos, die wir dann machen wollten, wurde die Zahl dann auch schon immer wieder weniger. Ja, wo man sich dann wirklich fragt, interessiert es die Bevölkerung nicht? Interessiert es die anderen Gewerkschaften nicht? Ja, also meine Tarifverhandlung ist die eine Sache, aber es gibt ja auch noch soziale Sachen, wofür die Gewerkschaften eintreten können. Dass es immer mal Proteste geben könnte, sagen wir wie jetzt Lützerath mit IGBCE oder sowas, nicht? Also Bergbau, Chemie, Energie, ja, oder IG Metall, wenn es um die Panzer geht oder sowas, dass es da Konflikte gibt, das mag ja alles sein, aber Wohnen und Preise, das betrifft alle. Ja.
Ja, Lützerath, das nur in Klammern, wäre so ein Stichwort, also da, das wäre ja ein Beispiel für eine Bewegung, wo es klappt. Also wir haben jetzt die Zahlen, ich habe sie jetzt nicht überprüfen können, aber es geht durch den Ticker, 35.000 Leute in Lützerath, irrsinnige irrsinnige Mobilisierung an diesem Punkt. Polizeigewalt, der Staat zeigt seine Instrumente. Aber was die gewerkschaftlichen Aktivitäten betrifft, ist noch viel Luft nach oben. Das gilt auch für Basisbewegungen insgesamt, Christine, die du zumindest für den Hamburger Großraum ganz gut kennst über viele Jahre. Auch da ist ein bisschen mau und lau angesichts der bedrohlichen Gesamtlage. Kannst du mal erzählen, es gab ja auch bestimmte Punkte, wo sich was sammeln hätte können, zum Beispiel im Ostermarsch in Hamburg, wo von Teilen auch der Linkspartei aktiv demobilisiert wurde. Was deiner Meinung nach oder deiner Einschätzung, Beobachtung nach Gründe sind dafür, dass das nicht so richtig zieht, dieses große Thema Frieden und Weltkriegsgefahr?
Also ich glaube, was Basisaktivitäten angeht, sind die Gründe genauso schwierig in einem Satz zusammenzufassen, wie was Parteipolitik und Gewerkschaftspolitik angeht. Die Basisgruppierungen existieren natürlich auch nicht außerhalb des Restes der Gesellschaft und die ganzen desorganisierenden Kräfte, den Klassenkampf von oben und alles, was über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat, das hat natürlich die Basiskräfte ganz genauso getroffen und das merkt man. Es hat, das muss man schon auch sagen, insbesondere im antimilitaristischen Bereich und auch im antiimperialistischen Bereich zu wenig Basisorganisierung gegeben in vielen Städten. Das gilt in Deutschland natürlich nicht für alle Städte, aber in vielen Städten. Die Linke in verschiedenen außerparlamentarischen Gruppierungen, die zum Teil, aber zum Teil auch nicht der Linkspartei nahestehen, haben dieses Thema auch explizit nicht mehr bearbeitet. Also Antimilitarismus und Antiimperialismus ist eine ganze Zeit lang gar nicht so populär gewesen in der deutschen Linken und entsprechend ist es natürlich auch total schwierig gewesen für Gruppierungen wie zum Beispiel das Bündnis Bildung ohne Bundeswehr, dann Leute dafür zu gewinnen, in solchen Gruppen mitzumachen, ja, weil Jugendliche wollen natürlich da dabei sein, wo es irgendwie hip ist, wo gerade viele hinmobilisiert werden und nicht dahin, wo Themen behandelt werden, die für unsere Gesellschaft wahnsinnig wichtig sind, die in jungen Organisationen innerhalb der Linken aber lange nicht so wahnsinnig populär waren. Hinzu kommt, dass es auch sozusagen ganz lange Formen gegeben hat in der außerparlamentarischen Linken, die sehr, sehr stark auf Antidiskriminierungspolitik gepolt haben, was ja nicht grundsätzlich falsch ist, was aber gemacht wurde von einer Perspektive aus, die eine bestimmte linksliberale Form von Diversitätspositionen und Diskussionen über alles gestellt hat und wo dann teilweise auch linke Kräfte explizit ausgeschlossen wurden, über Rednerinnenlisten, Argumente etc. Und was dann konkrete Angriffe angeht, muss man einfach auch ganz klar sagen, dass die hier auch in Jahren immer wieder diskutierten sogenannten antideutschen Kräfte massiv versucht haben, insbesondere antimilitaristische Gruppierungen auch anzugreifen. In Hamburg gibt es zum Beispiel das sogenannte Hamburger Bündnis gegen Rechts, in dem lange Zeit zumindest die ehemalige Fraktionsabgeordnete Christiane Schneider teilweise auch mit antideutschen Kräften zusammengearbeitet und auch unmittelbare Angriffe zum Beispiel über die Medien gestartet hat auf Leute zum Beispiel auch aus unseren Bündniszusammenhängen. Antimilitaristische Politik als antisemitisch bezeichnet wurde aus diesem Bündniskontext heraus etc. Und jetzt hast du gerade den Ostermarsch angesprochen. Da ist es tatsächlich so gewesen, dass beim letzten Ostermarsch es im Vorhinein öffentliche Ankündigungen gegeben hat, teilweise über Social-Media-Kanäle von der eben genannten Christiane Schneider, aber auch aus Hamburg von der Linkspartei von Kerstin Artus, am Ostermarsch nicht teilzunehmen. Und das ist auch nochmal wiederholt worden später bei einer Demonstration im Oktober, wo dann unter anderem die neu gewählten Vorsitzenden der Hamburger Linkspartei, Sabine Ritter und Thomas Iwan, und zwar nicht einfach nur irgendwo, sondern über die bürgerlichen Medien, konkret übers Hamburger Abendblatt, gesagt haben, es brauche eine außenpolitische Neuausrichtung und man werde sich nicht an dieser Demonstration beteiligen. Und das hat natürlich riesige demobilisierende Effekte, die dann entsprechend einer breiten Friedensbewegung auch schaden. Und es ist natürlich geprägt von einer absoluten Doppelmoral, weil die gleichen Kräfte natürlich, was andere politische Fragen angeht, durchaus auch schon mal zum Beispiel mit den Grünen auf der Straße standen. Aber wenn es um die Friedensbewegung geht, nicht dazu dazu in der Lage sind, dann mal hinzugehen und zu sagen, ich habe vielleicht Kritik an euren Positionen oder so, sondern nein, da wird dann über die bürgerlichen Medien eine Antikampagne gemacht und das ist natürlich fatal für eine Bewegung.
Aber vielleicht doch noch eine Frage, Christine. Das sind ja Prozesse, die sehr lange gehen. Also die Antideutschen, ich weiß gar nicht, wann die ins Leben gekommen sind. Das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Also so Zersetzungsprozesse, Verfallsprozesse im ideologischen Bereich, also wo sich sozusagen das lange angebahnt hat, wo man fast glauben könnte, das ist eine zielstrebige, lang angelegte Operation, um die Linke zu zerlegen, also handlungsunfähig zu machen.
Also ich meine, es gibt ja durchaus sogenannte antideutsche Kräfte, die sich selbst mal als, Zitat, Abrissunternehmen der deutschen Linken bezeichnet haben. Und entsprechend kann man sie da, denke ich mal, beim Wort nehmen und es auch als genau solches verstehen. Und da muss man natürlich auch sagen, dass Teile der Linken das auch lange verpennt, nicht ernst genommen haben und dass sich da einfach zeigt jetzt, dass wenn entsprechende Angriffe kommen, man selber in den Angriff gehen muss und sich nicht wegducken darf, sondern politisch attackierend darauf reagieren muss. Und eine Sache, an der man jetzt natürlich auch ganz klar sieht, was das für fatale Kräfte hat, weil viele sogenannte Antideutsche verstehen sich ja selber als Antifaschisten. Ich sehe gerade von entsprechenden antifaschistischen Gruppen zum Beispiel überhaupt nichts, was mal gesagt würde zu Faschisierungsprozessen in der Ukraine. Stattdessen versucht man aber, sich Gegner zu suchen in der Friedensbewegung. Ja, und das sind natürlich fatale Bewegungen. Man muss auch dazu sagen, dass schon in der letzten jüngeren Zeit da auch wieder ein bisschen was passiert ist. Also man merkt jetzt auch wieder, dass junge Leute sich anfangen, für antimilitaristische Themen zu interessieren, sich organisieren bei vielleicht auch teilweise neu aufkommenden Gruppierungen. Wenn man jetzt zum Beispiel an der Uni Veranstaltungen zum Thema macht, schaffen es manchmal die organisierenden Gruppen, da auch 150 Leute hin zu mobilisieren. Das war vor 3-4 Jahren nicht so und da gibt es schon auch Ansätze für eine positive Entwicklung.
Ja, Silvan, wir haben ja eine interessante Vorberichterstattung gehabt zu dieser Konferenz. Der Spiegel hat auf seiner Startseite, also ziemlich prominent unter den ersten Artikeln rangierend, die Nachricht in Umlauf gebracht, diese Rosa-Luxemburg-Konferenz ist ein Treffen der Wagenknechtianer. Und im Hinterzimmer trifft sich ein Führungszirkel, um da sozusagen eine neue Partei zu gründen. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was da passiert. Und möchte dich aber trotzdem mal fragen, wir haben ja eben die Frage Linkspartei schon berührt. Da gibt es ja sehr markante Äußerungen, zum Beispiel vom thüringischen Ministerpräsidenten, der Wahlkampf macht, ohne dass die Linke da überhaupt auftaucht auf seinen Plakaten. Der sagt also, Waffenlieferungen, das ist okay, das muss sein in so einer Situation, muss man dem Überfallenen beiseite stehen. Und wir haben aber auch so Leute wie Katina Schubert, die ja eine prominente Rolle spielt, nicht nur in der Berliner Partei, die sagt, also Waffenlieferungen, da muss man mal mit Tabus brechen. Möglicherweise gibt es sogar einen Stimmungsumschwung in der Partei selber. Ich habe eine Umfrage gelesen, man weiß ja nie, ob man dem trauen kann, aber angeblich sind jetzt 21% der Mitglieder am Überlegen oder schon entschlossen, dieser Position sich anzuschließen, Waffenlieferungen in die Ukraine. Das geht klar. Was ist denn da deine Beobachtung in der Partei? Ja.
Ja, also ich distanziere mich ausdrücklich von all jenen, die gegen das Programm der Linkspartei für Waffenlieferungen sind oder auch für Wirtschaftssanktionen. Die Waffenlieferungen von heute an die Ukraine sind die Kriegskredite von 1914. Wer Waffenlieferungen fordert in die Ukraine, der hat gestern zu den Kriegskrediten zugestimmt, aus meiner Sicht. Und wer, weil man muss eins wissen, diese Waffenlieferungen, die immer mehr an Forderungen mit sich bringen und auch immer mehr schweren Waffen, sie sind auch nichts anderes als das Billet d'entre, also das Eintrittsticket in diesen Krieg. Wir stehen vor einem dritten Weltkrieg, wenn es nicht schon auch angefangen hat, weil wir einen Stellvertreterkrieg haben in der Ukraine zwischen den NATO-Staaten, angeführt ganz besonders durch die USA, und andere Seite ist Russland. Und dieser Stellvertreterkrieg, und da komme ich auch auf die Frage, warum ist denn dieser heiße Herbst nicht so heiß gewesen? Ob es jetzt Aufrufe der Linkspartei waren, von anderen Parteien, Gewerkschaften, Gewerkschaftsspitzen, komme ich zu dem anderen Punkt. Dieser Stellvertreterkrieg wird verknüpft mit einem sozialen Krieg nach innen. Und diese Bundesregierung zeigt uns eigentlich jeden Tag, dass Sozialabbau und Krieg zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Und wie zeigt sie das? Wie zeigt diese Bundesregierung das? Ich möchte das kurz mal darstellen. Der Kapitalismus ist eben nicht nur ein Krieg nach außen, sondern eben auch ein Krieg nach innen, ein sozialer Krieg nach innen. Wie stellt sich das dar, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen hält von 2022? Wir haben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1945, ja, seit der Gründung, seit 1949, die größten Reallohnverluste, die es jemals gab in Deutschland. Das sind 4,7%, also knapp 5%. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ein Normalverdiener ungefähr bei einem Mindestlohn ungefähr einen ganzen Monatslohn weniger hatte netto letztes Jahr. Und auf der anderen Seite aber haben wir Gewinne, und ich spreche nicht von Umsätzen, Gewinne bei den Strom- und Energiekonzernen, Mineralölkonzernen von sage und schreibe 113 Milliarden Euro, allein für letztes Jahr. Und die DAX-Unternehmen in Deutschland haben Dividende ausgeschüttet von rund 55 Milliarden Euro. Und das ist so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und die Prognosen sind, dass diese Dividendenausschüttungen steigen werden und die Reallohnverluste für die Menschen auch steigen werden. Was heißt das denn? Das ist eine brutale Umverteilungspolitik, die jetzt hier vonstatten geht von dieser Regierung. Und wenn Parteispitzen sich zu den zentralen Auseinandersetzungen unserer Zeit, und die zentralen Auseinandersetzungen sind Waffenlieferungen und die Sanktionen, wenn sie sich nicht äußern dazu und meinen einfach nur ein bisschen Entlastungspaket hier oder da, und ausklammern die Frage der Waffenlieferungen, die das Eintrittsticket sind in diesen Krieg, der darf sich nicht wundern, dass die Menschen einfach fernbleiben, weil die Menschen sind nicht dumm. Sie wissen, dass die Wurzel der Probleme die Sanktionen und der Wirtschaftskrieg gegen Russland sind. Und deshalb ist das eben so, dass die ganzen, ja, ich sage eigentlich, mal, wir müssen alles tun, damit der Fluss nicht in die Wüste geleitet wird. Wir müssen alles tun, damit die Proteste man nicht versickern lässt. Einfach den Leuten zu sagen, kommt doch auf unsere Demo, kommt doch, organisiert diesen Widerstand oder wir adressieren diesen Widerstand, indem wir einfach nur sagen, ja, also hier mal ein bisschen rumdoktern und da, aber nicht zum Kern des Problems sich äußern. Da verliert man Vertrauen, ob es jetzt die Partei Die Linke ist, ob es die Gewerkschaften sind oder andere Verbände und Initiativen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass hier zwei Kriege laufen. Ein Stellvertreterkrieg und ein sozialer Krieg nach innen. Und wir müssen alles tun, um das zu stoppen.
Stellvertreterkrieg, sozialer Krieg nach innen. Du hast noch ein weiteres Reizwort gebraucht, eben Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich kann mich erinnern, eine Kollegin aus deiner Fraktion hat das gebraucht, diesen Begriff in einer Rede, und dann setzte ein Kesseltreiben ein und eine Reihe von Distanzierungen, auch öffentlich und in der Bürgerpresse. Ich spiele auf die Rede von Sarah Wagenknecht an. Ist das nicht mehr möglich, dass in der Partei Die Linke, in der Bundestagsfraktion, im Parteivorstand in diese Richtung überhaupt zu diskutieren, was da passiert?
Ja, also zunächst einmal bin ich ja dankbar, dass Sarah doch das eben gesagt hat in ihrer Rede im Bundestag. Weil ich finde wirklich, gerade in diesen finsteren Zeiten kann man nicht oft genug sagen, dass das Wichtigste ist, eben die Aufgabe von uns, zu sagen, was ist. Und das hat Sarah gemacht in ihrer Rede. Und es ist wirklich ein Problem, also weil du sprichst ja meine Partei an. Es ist halt, aber ich muss dazu auch sagen, so, es ist auch konjunkturell. Es ist konjunkturell. Wenn man das dialektisch anfasst, muss man sagen, wir haben auch gesellschaftspolitisch ein Problem. Du hast die Proteste in Lützerath angesprochen als ein leuchtendes Beispiel für Protest und Widerstand. Das Problem ist doch, dass gerade in Lützerath auch viele diejenigen dabei sind, die für die Panzerlieferungen an die Ukraine sind, die für Aufrüstung sind. Und wo ist denn da die CO2-Bilanz? Also wo ist denn die CO2-Bilanz, wenn man 100 Milliarden in Rüstung, in Mordwerkzeuge investiert? Das ist doch wirklich eine Heuchelei ohnegleichen. Und das Problem ist, dass unter anderem auch bei uns, du hast ja die Namen genannt, ja, gibt es eben auch Leute, die meinen, sie müssten sich anpassen, der Druck steigt, es wird tabuisiert und so weiter. Aber ich finde, es gibt genügend, viel zu viele zweibeinige Panzerhaubitzen in diesem Land. Und das braucht niemand anderes noch aus der Linkspartei. Es braucht nicht noch aus der Linkspartei Leute, die jetzt pro Waffenlieferungen sind und pro Wirtschaftssanktionen sind, was auch entgegen des Programms ist übrigens, ja, das Grundsatzprogramm. Weil das sind ja auch diejenigen, die immer das Programm hochhalten, wenn Sarah Wagenknecht vom Wirtschaftskrieg spricht. Aber ich frage mich immer, wo ist denn ihre Erinnerung zum Grundsatzprogramm der Linken in Stichpunkte Waffenexporte generell abzulehnen, prinzipiell abzulehnen und auch Wirtschaftssanktionen prinzipiell abzulehnen. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Ausdruck eben der konjunkturellen Krise, die wir haben gesellschaftspolitisch, dass viele Menschen völlig desorientiert auch sind, ja, teilweise. Und man darf sich auch nicht wundern bei dieser Dauerbeschallung. Es ist ja eine Dauerbeschallung. Wir haben eine solche Kriegspropaganda in den deutschen Medien. Es ist wirklich, es ist ja noch nicht einmal so, wie es früher mal war, 1:5 oder 1:4 in die Talkshows eingeladen zu werden. Noch nicht einmal das können sie mittlerweile erdulden, weil wir eben in einem Krieg sind. Und in Kriegszeiten duldet man einfach keine Widerworte, keinen Widerspruch. Und ich glaube, das ist halt unsere Aufgabe, immer wieder aufzuklären und zu sagen, was ist. Und das wurde in dieser Rede gemacht. Und ich bin froh, dass wir dann auch darüber sprechen.
Melina, sagen, was ist. Thema war Orientierungslosigkeit, Streit, Spaltung. Also man kommt gar nicht umhin, glaube ich, wenn man über Bündnispolitik, über das Schmieden breiter Bündnisse spricht, den Krieg als solchen sich vorzulegen und zu gucken, was ist das? Denn da gibt es ja viele unterschiedliche Meinungen, gegensätzliche Meinungen. Was Russland betrifft, ist das ein imperialistischer Raubkrieg? Sind das rivalisierende Großmächte, die da sozusagen auf dem Rücken der Ukraine ihre Territorialstreitigkeiten und Raubgelüste austragen? Was ist das? Ist es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg? Das sind ja alles Dinge, die ja auch verhindern, dass Leute zusammenkommen auf der Straße bei so viel Trennenden in grundsätzlichen Fragen. Wie ist das anzugehen?
Na, ich glaube, auch da ist das Entscheidende, darüber aufzuklären, was ist. Also ich glaube nicht, dass es ein völlig ungerechtfertigter Angriffskrieg, ein Überfall oder sonst was war. Wir müssen über die Ursachen von diesem Krieg reden. Und das fängt sehr, sehr viel früher an. Wenn wir über diesen Krieg reden, müssen wir darüber reden, dass 1999 die NATO Jugoslawien bombardiert hat und mal eben gezeigt hat, wie sie mit Staaten umgeht, die ihnen nicht passen. Wir müssen darüber reden, dass die NATO Russland gezielt bedroht und eingekreist hat mit einer der permanenten NATO-Osterweiterung. Wir müssen auch darüber reden, dass berechtigte Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation einfach weggelacht worden sind. Also das letzte Mal, glaube ich, im Dezember 21.
Genf, ja.
Da haben Stoltenberg und Co. drüber gelacht, dass Russland gerne Garantien dafür hätte, dass es in Frieden lebt. Und zuletzt auf der Sicherheitskonferenz in München im letzten Jahr, kurz vor dem 24. Februar, hat Selenskyj und natürlich sicherlich nicht ohne Absprache mal eben das Budapester Memorandum gekündigt. Also die Aufkündigung dessen angekündigt. Das bedeutet die Stationierung von Atomwaffen in der Ukraine direkt vor der russischen Haustür. Das andere, was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Ukraine hat 8 Jahre lang einen blutigen Krieg gegen die Volksrepubliken des Donbass geführt. Also ich glaube, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal ganz im Detail, weil das hat der russische Genosse vorhin, glaube ich, sehr gut ausgeführt, machen. Aber das sind die Ursachen des Krieges. Und der hat eben nicht damit begonnen, dass Russland am 24. Februar da eine Grenze überschritten hat. Deutlich geworden ist es, also ich meine, Angela Merkel hat es zugegeben. Deutschland war Garantiemacht für Minsk II. Hat nicht einen Finger gekrümmt, um davon auch nur irgendetwas umzusetzen. Es gab nicht einen Tag Waffenstillstand. Es gab nicht einen Tag Ruhe für die Bevölkerung im Donbass. Und jetzt gibt sie zu, man hat das nur unterschrieben, um Zeit zu schinden, damit man die Ukraine bewaffnen und näher an die NATO rücken kann. Und ich glaube, wenn man diese Vorgeschichte kennt, muss man sich nicht mehr darüber streiten in einem Bündnis, ob man jetzt eher dazu tendiert, Russland als imperialistisch einzuschätzen oder nur als kapitalistisch, ob es völkerrechtswidrig ist, ja oder nein. Ich glaube, wir müssen uns trotzdem hinter der Losung vereinen, wir wollen Frieden mit Russland und mit China. Weil unsere Aufgabe ist halt hier. Ne? Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Es ist unsere Aufgabe, den kriegstreibenden Herrschenden in diesem Land und ihrer Regierung. Und die Formulierung finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil sie eigentlich viel zu schwach ist, aber es ist unsere Aufgabe, ihnen in den Arm zu fallen und sie davon abzuhalten, uns hier in ein solches Elend zu stürzen, dass 300 Euro mehr oder weniger im Portemonnaie unser kleinstes Problem sein werden, weil hier Krieg herrschen wird.
Was wären denn deiner Meinung nach konkrete Forderungen, auf die man sich einigen könnte in so einem Bündnis, das breiter angelegt ist als sozusagen nur die marxistische Linke umfassend oder die sozialistische revolutionäre Linke?
Also ich glaube schon, wir dürfen ganz viele Sachen da nicht zu einer Eintrittskarte machen. Also wir müssen eine Eigentumsfrage müssen wir mit reinbringen in einem Bündnis, aber wir dürfen es nicht zu einer Eintrittskarte machen. Ich glaube, eine konkrete Forderung ist, das hat Sevim gerade gesagt, weil die Menschen das verstehen, die sofortige Beendigung dieses Wirtschaftskrieges. Das merkt jeder, der irgendwie zu einer Tankstelle muss oder Gemüse einkaufen will, wen das eigentlich trifft, und zwar die Bevölkerung hier. Und ich glaube, das ist, wäre ein Punkt, wo man sehr viele Leute hinter vereinen könnte, hinter so einem Slogan.
Als Junge Welt haben wir ja auch in der Redaktion unterschiedliche Meinungen. Das ist ja nicht so, dass wir ein monolithischer Block wären. Wir sind ja keine Parteizeitung, wir streiten uns auch und nicht so knapp, kann ich verraten, so viel zumindest.
Wir streiten uns
auch. Aber wir haben das geschafft, sozusagen so einen Minimalkonsens bei uns in der Redaktion, glaube ich, zumindest, also die Praxis zeigt es, zu etablieren. Und das sind zwei Punkte. Friedensverhandlungen um jeden Preis, also diplomatische Lösungen wäre Punkt 1. Punkt 2, Ende der Waffenlieferung. Ende damit, weiter Munition, Pulver in dieses Fass reinzukippen. Das wäre doch vielleicht was, was man auch in die Gewerkschaften reintragen könnte, sozusagen Minimalkonsens für die Bündnisse ja, in der Basis in den Betrieben.
Na, also gerade die IG Bau ist in der Beziehung relativ schwach. Ja, ich sag mal, wir dürfen im Prinzip noch nicht mal streiken. Wir haben eine Pflicht, uns so lange still zu verhalten, bis die Schlichtung gescheitert ist, ja, was uns natürlich doll bremst. Und genauso verhalten sich natürlich auch dann die Leute, Ja, also sie haben gar nicht den Mut, irgendwie richtig auf die Straße zu gehen und für ihre Sachen zu kämpfen. Ja, und das finde ich an sich schon sehr schlimm. Ja, dann wird halt irgendwo eine Schlichtung gemacht und wir nehmen das kleinere Übel, nehmen wir an und dann ist gut. Ja, und wir kommen nicht in den Kampfmodus. Ja, und so ist es, glaube ich, bei vielen. Ja, ob das jetzt bei den Mietdemos ist oder sonst was, ja, wenn da, sag ich mal, 100 Mann kommen, davon sind vielleicht 50 Betroffene. Und wenn ich in Köln wohne, in einer Millionenstadt, ja, wovon die Hälfte im Prinzip einen Wohnberechtigungsschein haben könnte, ja, dann frage ich mich, wo bleiben die Massen? Warum gehen die Massen nicht auf die Straße und kämpfen dafür? Ja, und das ist im Prinzip was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber genauso ist das auch in den Betrieben. Ja, die halten einfach alle still. Ja, sie sind politisch nicht interessiert, die meisten. Ja, also manche wissen, dass ich hierher gefahren bin aus dem Betrieb. Ja, wünschen mir dann Glück, aber den meisten ist das egal. Ja. Thilo, was machst du da? Na, ich fahre zu einer Veranstaltung der Linken. Ja, fährst du Steine schmeißen? Ja,
so ist, nicht.
So ist die Einstellung der meisten zu den Linken. Ja, und da müssen wir als Linke im Prinzip auch irgendwo rauskommen. Ja, dass man immer meint, wenn irgendwo eine linke Demo ist, dann gibt es nur Krawall. Ja, das ist, dann würden vielleicht uns auch mehrere wählen. Also ich kenne mehrere Kollegen, die mir sagen, Thilo, wenn es bei euch nicht immer Krawelle geben würde, wenn irgendwo eine Demo ist, dann würde ich euch bestimmt auch wählen.
Ja.
Ist es so?
Hinzu kommt vielleicht noch als weiteres Problem, also politische Streiks oder das, was so aufgefasst wird, sind ja per Gesetz verboten hier. Also das macht die Mobilisierung an der Flanke ja auch nicht gerade einfach. Christine, wie schätzt du das ein? Also die breiten Bündnisse, über die wir reden, als Basisaktivistin, kennst du das und hast Erfahrungen damit, also solche Zusammenschlüsse zustande zu bringen? Was ist der politische Punkt, der zentrale deiner Meinung nach, was dem entgegensteht, im Wege steht im Moment?
Ich glaube, das ist für die verschiedenen Organisationsformen teilweise ähnlich und teilweise unterschiedlich zu beantworten. Ich glaube, eine Sache, die überall klar sein muss, ist, dass es in Deutschland gerade eine Situation gibt, in der wir fundamental Opposition eigentlich wieder neu aufbauen müssen. Du hast es gerade beschrieben aus den Betrieben teilweise, wie wenig da los ist. Und ich glaube auch, dass es dann bezüglich der Gewerkschaften zum Beispiel hier richtig auch ist, anzusprechen, die tun nicht nur zu wenig, sondern die sind teilweise in den Spitzen unmittelbar an der ideologischen Mobilmachung für diesen Krieg und für den Schulterschluss zwischen Kapital und Arbeit beteiligt. Und das kann man an ganz vielen Punkten aufzeigen. Also der DGB hat unmittelbar im März 2022 sich eigentlich komplett hinter die Linie der Bundesregierung gestellt. Und zwar sowohl kriegspolitisch, als auch was die Abwälzung der sozialen Kosten auf die Massen angeht. Also der DGB hat damals gesagt, es gäbe eine militärische Friedenssicherung. Jetzt müsse man noch so ein bisschen aufpassen, dass die Umverteilung dann dazu nicht ganz verloren geht. Und das ist natürlich nichts, was in den Betrieben nicht ankommt. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. Es hat ja zum Beispiel den Metallerwarnstreik in Hanau gegeben, wo eine Betriebsratsvorsitzende von einer Vakuumschmelze nicht nur sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen hat, sondern auch gesagt hat, man muss nicht einfach nur ein bisschen auf die Umverteilung gucken, sondern auch jetzt hier Friedenspolitik machen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht die Regel. Ich kenne Gewerkschaftssekretäre, die mir sagen, wenn sie nur ganz leise auf Treffen ansprechen, wäre es nicht im Interesse der Beschäftigten in Deutschland, nicht mitzumachen dabei, sich auf die Seite der NATO zu stellen in diesem Stellvertreterkrieg, dass sie dann teilweise halb gesteinigt werden auf solchen Treffen. Und jetzt komme ich zu meinem Hauptpunkt. Ich glaube, dass es wichtig ist, Klarheit zu schaffen. Ja, und diese Klarheit dann auch in politischen Antagonismus zu übersetzen, den man auch offen ausspricht in Kampagnen und da auch keine Vorsicht walten zu lassen. Denn wenn man das sagt, dann wendet man sich nicht prinzipiell gegen die Gewerkschaften, sondern ich glaube, dass man dann auch versuchen muss, Leute, die in den Gewerkschaften, in den sozialen Bewegungen etc. versuchen, von der reformistischen Politik wegzukommen und wieder eine fundamental oppositionelle, klassenkämpferische Politik zu formulieren, damit unterstützt, dass man Sonderklarheit dann auch herstellt. Und was das für die Frage der breiten Bündnisse bedeutet, ich glaube, dass man das nicht unabhängig von den politischen Inhalten beantworten kann. wenn breite Bündnisse heißt, die sollen jetzt so breit sein und die können nicht nur links sein und alle sollen mitmachen, dann heißt das ganz schnell, dass man zum Beispiel bei Bündnissen mit Campaigning-Organisationen wie Camp Act ist, die in ihren Aufrufen durchaus vertreten, dass der Hauptgrund für das ganze Übel auf der Welt Putins Krieg sei und dass man sich auch solidarisch auf die Seite der Ukraine zu stellen habe. Und das geht natürlich nicht, solche Positionen in irgendeiner Form dann in Kauf zu nehmen, um möglichst breite Bündnisse zu haben, sondern Bündnisse müssen sich anhand von klaren Positionierungen sozusagen errichten. Und meines Erachtens ist genau das, was wir jetzt brauchen, auch ein bisschen weg von dieser Umverteilungsrhetorik. Also ich finde es komplett richtig zu skandalisieren, dass es hierzulande nicht mal durchsetzbar ist, eine Übergewinnsteuer einzuführen. Aber nur auf der Ebene der Umverteilungspolitik zu bleiben, finde ich nicht richtig. Und ich würde auf jeden Fall die Forderung unterstützen, dass man sich dann als Linke in den sozialen Bewegungen, in der Friedensbewegung, in den Gewerkschaften für eine Enteignungsforderung stark macht. Ja, als Forderung, die auch das Realpolitische mit dem Revolutionären verbindet. Das ist doch unsere Aufgabe, dass wir das schaffen bei den Leuten, das auch wieder herzustellen. Und ich glaube, dass die Leute das auch hören wollen. Ich glaube, dass es einen großen Teil gibt in dieser Bevölkerung, der politisch desorganisiert ist, der aber auch nichts mehr von einer unglaubwürdigen Umverteilungspolitik hören will, sondern der hören will, in wessen Interesse wird hier gerade was gemacht und hören will, dass das ein Klasseninteresse ist und dass das entsprechend auch ausgesprochen werden muss.
Sivim,
darf ich noch einen Satz sagen? Weil das Thema hier gerade angesprochen wurde. Es ist ja jetzt so ein bisschen schon angekündigt worden, dass es zu der Russlandfrage hier auf dem Podium etwas unterschiedliche Positionen gibt. Ich möchte einen Punkt dazu nur sagen. Ich denke, dass man in der Analyse der Situation die ganze Vorgeschichte, die du dargelegt hast, Melina, einbeziehen kann und dass man das auch zur Hauptkritik machen kann dessen, wie es eigentlich zu dieser aggressiven und konfrontativen NATO-Erweiterung gekommen ist, was für imperialistische Interessen insbesondere der USA in Verbindung mit Juniorpartnern in der EU dahinter gestanden haben, wie Russland in der Ukraine politisch und wirtschaftlich jede Einflussmöglichkeit genommen wurde, aber trotzdem sagen kann, dass dieser Krieg, den Russland dann in der Ukraine ausgeweitet hat, zu einem ausgewachsenen Krieg, ein Krieg ist, der im Interesse der herrschenden Klasse Russlands geführt wird. Und dass man das sagen und gleichwohl nicht bei einer äquidistanten Position landen muss, sondern der Hauptfeind, insbesondere unser Hauptfeind, steht im eigenen Land. Und was wir hier zu bekämpfen haben, ist der NATO-Imperialismus. Und das müssen wir mit allem tun, was wir haben.
Sivim, ich möchte diesen Faden nochmal aufnehmen, Gewerkschaftsfrage als Organisationsfrage. Die Partei Die Linke, seit ihrer Gründung 2007, hat das ja sozusagen in ihrem genetischen Code, in ihrer Erbanlage mit drin. Also die Gewerkschaft war ja, die gewerkschaftliche Bewegung war ja neben der PDS eine der Quellbewegungen sozusagen für die Partei Die Linke, für die Formierung damals. Es waren ja viele Gewerkschaftsmitglieder, die dann auch im Bundestag gewählt worden sind, dann eine Zeit lang gegen Hartz IV und diese Sanktionspolitik mobil gemacht haben, aber von denen hört man herzlich wenig. Das ist erstaunlich, finde ich, in dieser Situation. Und die Situation ist ja so, dass wir noch längst nicht am Ende der Fahnenstange sind. Das will ich zumindest angesprochen haben als Thema. Vielleicht hat die eine oder der andere nochmal Lust darauf einzugehen, was die staatliche Repression betrifft. Also wenn wir den Blick richten auf das, was in Großbritannien passiert, in Frankreich passiert, also wirklich massenfeindliche Gesetze, Streikverbote, Arbeitszwang und so weiter. Ich meine, das muss hier nicht gespielt werden, diese Karte, weil eben nichts passiert auf den Straßen und in den Betrieben. Aber das sind ja wirklich reale Gefahren, also wo die Linke gefordert wäre, zu mobilisieren. Und da ist sehr wenig. Oder wie nimmst du das wahr? Du bist ja viel auch an der Basis unterwegs und sprichst mit Genossinnen und Genossen. Was ist da los? Na, die Frage ist, also die Gewerkschaftslinke, die in der Partei Die Linke ist, ist inaktiv. Aber ich könnte mir vorstellen, die Basis sieht das möglicherweise anders.
Also erstmal ein Widerspruch. Die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit wurde ja mitgegründet von meinem Kollegen Klaus Ernst. Und ich finde, Klaus Ernst ist überhaupt nicht still. Der sagt ganz deutlich, was Sache ist. Also auch was zum Wirtschaftskrieg und auch zu den Waffenlieferungen. Und es stimmt, dass gerade der Flügel, der gewerkschaftlich organisiert ist in der Partei Die Linke, das ist ja vor allen Dingen die parteiinterne Strömung Sozialistische Linke gewesen zum größten Teil, dass es da Schwierigkeiten gibt, weil man mit der strategischen Ausrichtung der Partei nicht ganz zufrieden ist und konform ist. Ich will da nur mal sagen, dass jetzt die Partei Die Linke, die ja sagt, wir sind arbeiten wegen des Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital zugunsten der Lohnarbeit, jetzt sagt, man ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist gerade für diejenigen, die in den Gewerkschaften organisiert sind und gerade auch diesen Kampf die ganze Zeit geführt haben, auch in der Linken, ist das natürlich niederschmetternd. Ja, das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen und das hat auch eben auch seine Gründe, warum die Genossinnen und Genossen, die gerade in dem Flügel aktiv waren, dass sie sich zurückgezogen haben und dass sie nicht mehr so stark aktiv sind. Das hat eben auch mit der generellen strategischen Ausrichtung der Partei zu tun. Dazu habe ich mich ja auch öfter geäußert, auch schon bei der in der jungen Welt als Nachlese sozusagen, als Auswertung für das desaströse Ergebnis bei der Bundestagswahl. Man darf sich halt nicht wundern, wenn man nur noch Identitätspolitik macht, nur noch Woke-Themen macht und die Klassenunterschiede, den Klassenkampf nicht mehr nach vorne stellt, dass es dann auch nicht mehr Menschen anspricht, die in den Gewerkschaften aktiv sind, wie Thilo zum Beispiel, der die Partei verlassen hat oder andere. Das ist natürlich eben auch ein Grund dafür. Aber ich möchte einen anderen Punkt gerne nochmal ansprechen. Ich bin es eigentlich ziemlich leid, die Diskussionen, die seit ungefähr einem Jahr rumschwirren in Deutschland, auch bei den bündnispolitischen Diskussionen, was ist denn der Konsens und wie radikal darf man sein in den Aufrufen und sonst was? Ist es Imperialismus von zwei Mächten? Ist es nicht? Ich bin das wirklich sowas von leid, weil ich finde, die zentralen Auseinandersetzungen sind diese Waffenlieferungen und sind dieser Wirtschaftskrieg die Sanktionen. Es gibt eine große Mehrheit in der Bevölkerung, die für mehr Diplomatie und gegen Waffenlieferungen ist. Warum können wir das nicht als einen Konsens einfach festhalten? Ich meine, was bringt es mir? Ich finde wirklich, diese Kinderkrankheiten, muss man schon sagen, in diese Sektiererei abzudriften, das bringt uns nichts. Und diejenigen, die das machen, die haben meiner Meinung nach noch nicht verstanden, was die Uhrzeit geschlagen hat. Ja, und die müssen jetzt endlich zu Potte kommen. Es geht nicht darum, wer Recht hat beim Thema Imperialismus. Es geht nicht darum, wer Recht hat in Sachen die Sanktionen oder ja, also wer unserer Gesinnung nicht entspricht, 100% oder 150% auf der Demonstration, muss ausgegrenzt werden. Ich finde, diese Gesinnungsprüfungen sind wirklich eine Unsitte geworden, auch bei Demonstrationen, wo normale Bürgerinnen und Bürger hingehen und sagen, ich bin gegen diese Waffenlieferungen und gegen diese Sanktionen. Punkt aus. Er braucht nicht noch irgendwie noch irgendwelche Imperialismus-Theorien auswendig kennen, um mit mir zu diskutieren, um auf der Demonstration teilnehmen zu können. Ich finde das wirklich unmöglich. Und das richtet sich diese. Und ich möchte hier wirklich niemanden persönlich oder sowas ansprechen. Diese Kritik richtet sich wirklich an alle Seiten. An alle Seiten richtet sich das. Wenn Menschen für den Stopp der Waffenlieferungen sind. Ich habe diese jungen Liberalen von der FDP, die Jugendorganisation hat ja jetzt so Transparente hochgehalten, wo auch noch ein pinker Panzer drauf ist. Das sagt auch viel über den Zeitgeist übrigens aus. Und da steht irgendwie Krieg beenden, Panzer senden. Nein! Krieg beenden, Diplomaten senden. Das, wenn die Menschen das gut finden, das reicht mir. Wenn wir entlang dieser zentralen Auseinandersetzungen, und ich sagte es, ich meine, wir haben letztes Jahr über 2 Millionen Menschen gehabt an den Tafeln. Und auch diese Menschen wissen eigentlich, woher das kommt. warum die Lebensmittelpreise explodieren, warum einfach der Monatsgehalt nicht mehr am Ende des Monats reicht. Das wissen die Menschen. Es ist wegen den Sanktionen. Und auch diejenigen, die zum Beispiel vor allen Dingen aus der linken Ecke kommen, die sogenannten linken Intellektuellen, die eigentlich auch vor über 100 Jahren die gleiche pseudo-linke Argumentation benutzt haben, um gegen Russland in diesen Krieg, in diesen Ersten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Oder auch den Zweiten, die mit diesen pseudo-linken Argumentationen gekommen sind damals, dass man gegen die Barbarei des Zarismus ja die Zivilisation verteidigen muss. Das sind ja diejenigen, die sagen, man muss der Ukraine Waffen liefern, damit sie sich gegen das autoritäre Russland verteidigen kann. Diese pseudo-linken Argumentationen, ja, die müssen wir auch entlarven. Die dürfen wir nicht durchgehen lassen, weil sie letztendlich hier mobil machen für einen dritten Weltkrieg. Nichts anderes ist es ja in ihrer Logik. Ich meine, wenn Sie sagen, Ihre Logik besteht ja darin, wir werden ja jetzt am 20. Januar erleben diese Logik, wie schnell diese Dynamik entfacht wird. In Ramstein auf deutschem Boden wird ja die Waffenstellerkonferenz geleitet durch die USA. Auf deutschem Boden wird diese Konferenz stattfinden unter der Leitung der USA. Und sehr stark davon auszugehen ist, dass es das Jahr zu den Leopard 2 Panzerlieferungen kommen wird. Also nach Gepard, nach Panzerhaubitzen und massenhafter Munition wollen sie jetzt den Kampfpanzer Leo 2 liefern. Und das bisher ja immer als eine rote Linie übrigens gezeigt wurde. Das war eine rote Linie. Ich finde eine rote Linie nicht nur, was das für ein Waffensystem ist, sondern man muss sich das mal einfach vor Augen halten. Die Leopard standen schon mal in Russland. Und damals hatten sie auch ein schwarzes Kreuz drauf. Und jetzt diese schwarzen Kreuze sind weder auf den Leopard 2 Panzern. Was wird das bei den russischen Bauern für Assoziationen wecken, wenn diese deutschen Panzer gen Osten, gen Moskau wieder rollen? Und also diese historische Komponente, die ist auch ganz wichtig, dass wir das sehen. Und nach den Leopard 2 muss ja in ihrer Logik, weil man sich ja verteidigt, muss das ja weitergehen. Die ersten, die jetzt nach Kampfflugzeugen rufen, sind ja auch schon laut und öffentlich geworden. Und nach den Kampfflugzeugen werden es die Raketen sein, die Langstrecken, Mittelstrecken, also mit einer höheren, längeren Reichweite. Und dann am Ende werden es dann doch die Soldaten sein. Dann wird man die Bundeswehr schicken müssen, nach dieser Logik. Und ich finde, genau da eben müssen wir ansetzen und sagen, wir müssen raus aus dieser Logik, diese Konsense herstellen, das, was schon mehrheitlich in der Bevölkerung abgelehnt wird, nämlich die Waffenlieferungen, aber eben auch diese Steigerung der Preise durch die Sanktionen. Die Mehrheit sind gegen diese Sanktionen, weil sie wissen, dass diese Sanktionen der Grund sind, warum die Lebensmittelpreise explodieren und warum die Strompreise und die Ölpreise explodieren. Und einen Punkt möchte ich auch noch mal ansprechen. Ich bin ja viel auch in den Ländern des Südens unterwegs, gerade in den letzten Monaten viel in Afrika gewesen, aber auch ich bin ja auch jetzt in Kuba nächste Woche, also auch die Länder in Lateinamerika. Und was ich halt mitbekomme, ist diese pseudolinken Intellektuellen, die ja das verbrämen, dass man da helfen muss. Es ist auch eine Frage, das wirklich der internationalen Solidarität gegen diesen Krieg mobil zu machen. Weil es gerade die Länder des Südens sind, die am meisten darunter leiden. Sie leiden darunter am meisten. Gerade zum Beispiel die Sanktionen auf das Getreide, also die Sanktionen nicht nur auf das Getreide, sondern auch auf die Düngemittel. Auch wenn man jetzt gesagt hat, die EU haben ja gesagt, der Westen, sie hätten Düngemittel nicht sanktioniert. Das stimmt ja alles so nicht. Aber das heißt für die Länder des Südens, Düngemittel zu begrenzen oder den Düngemittelexport aus Russland zu verhindern oder zu erschweren, ist nichts anderes als Hungerkrisen auszulösen in den Ländern des Südens. Und wenn ich hier internationale Solidarität ausüben möchte, muss ich gegen diesen Krieg, nicht nur gegen die Waffenlieferungen sein, sondern auch gegen die Sanktionen. Und ich bin davon überzeugt, das ist das, was ich an der Basis mitkriege, weil du das angesprochen hast, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, die nichts mit der Linkspartei zu tun haben, die nichts mit der Jungen Welt zu tun haben, die nichts mit der IG Bau oder anderen Gewerkschaften zu tun haben, die sagen, dass sie genau wissen, was die Wurzel dieses Übels ist, nämlich die Sanktionspolitik der Wirtschaftsregierung. Und deshalb finde ich, sollten wir uns auf diese zwei Themen konzentrieren und nicht abschweichen in Abgrenzungsdebatten und irgendwelche Theoriediskussionen. Ich finde, dazu ist es nicht die Zeit.
So, ein Blick auf die Uhr. Die Zeit wird jetzt knapp, aber ich möchte nicht, dass wir auseinandergehen, ohne den interessanten Gästen hier auf dem Podium die Gelegenheit gegeben zu haben, nochmal ein kleines Stichwort Orientierung gebendes Schlusswort zu sprechen. Vielleicht ganz kurz einen Satz dazu. Was sind die nächsten Schritte? Melina?
Na, ich glaube, die haben wir schon ein bisschen umrissen. Also Bündnisse schaffen nicht um jeden Preis, aber mit dem Ziel zu verhindern, dass Deutschland noch in einem viel größeren Maß Kriegspartei in diesem Krieg wird, als sie ist, und diesen Wirtschaftskrieg zu verhindern oder zu beenden und vor allem uns dann hier auch wieder ein lebenswertes Leben möglich zu machen, das man auch bezahlen kann.
Thilo.
Ja, natürlich mehr Leute auf die Straße zu bringen, für ihre Rechte zu kämpfen. Wir wollen uns schon auf den 1. Mai vorbereiten. Köln ist nächstes Jahr Großstadt dafür als ausgesehen. Ja, unsere Gewerkschaftschefin möchte da gerne vorsprechen. Also werden wir uns ganz besonders darauf vorbereiten, um sie ordentlich zu empfangen mit ordentlichen Parolen für Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Christine?
Also wir sind ja hier auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz und Intellektuelle wie Rosa Luxemburg haben es historisch doch sehr gut geschafft, imperialismustheoretische Debatten zu führen und damit und gleichzeitig die Arbeiterklasse für den Frieden zu organisieren und zu verhindern, dass die Arbeiterklasse eines Landes gegen die eines anderen Landes schießt. Unsere Aufgabe ist es, diese Debatten erstmal wieder zu verfestigen, aber das nicht auf Kosten der Politik, sondern im Gegenteil. Wir müssen, und da greife ich jetzt auch ein Stichwort von Rosa Luxemburg auf, eine revolutionäre Realpolitik in der Friedensfrage organisieren und auch nicht nur in der Friedensfrage. Ich glaube, wir brauchen die Identitätspolitik überhaupt nicht, die schadet uns, die hindert uns, die du eben beschrieben hast, Sevim. Aber wir müssen auf den verschiedenen gesellschaftlich relevanten Feldern dieser Gesellschaft eine Politik machen, die diese Konflikte als Klassenfrage an die herrschende Klasse richtet, den Antagonismus ausspricht. Friedenspolitisch heißt das, wir müssen den Leuten klar machen, die deutsche Bundesregierung ist an diesem Krieg beteiligt. Sie führt den Krieg und sie sagt, wir führen keine Verhandlungen, bis wir Russland besiegt haben. Das müssen wir verändern. Wir müssen auf Verhandlungen realpolitisch hinwirken, gegen Waffenlieferungen, gegen den Wirtschaftskrieg und die Sanktionen. Und wir müssen gleichzeitig revolutionär formulieren, dass es ohne Enteignung der Energie- und Rüstungskonzerne nicht gehen wird und dass eine Tendenz zum Frieden in der kapitalistischen Produktionsweise nicht erreichbar sein wird langfristig.
Sevim, kurz bitte.
Also ich wollte ja noch eben noch
einen Satz. Nein, kurze bitte.
Ja, aber ich sage den Satz trotzdem, weil ich weiß, dass da auch viele an den Endgeräten sind und dann irgendwas schreiben, was nicht meine Position ist. Ich will nur sagen, so keine Vorgeschichte rechtfertigt einen Krieg oder entschuldigt einen Krieg. Ich finde diesen Krieg völkerrechtswidrig, auf jeden Fall. Ich finde jeden Krieg verbrecherisch und deshalb lehne ich diesen Krieg genauso ab, wie alle anderen Kriege zuvor ich auch abgelehnt habe. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr wirklich verhindern können, dass noch mehr an dieser Eskalationsschraube gedreht werden kann, wie es jetzt schon der Fall ist, dass wir ein Ende dieser Waffenlieferungen erreichen, so wie es die Mehrheit in der Bevölkerung auch möchte.
Sivan, du bist jetzt nochmal dran, weil die Bürgerpresse, die hier anwesend ist, die wird mit Spannung drauf warten, was in diesem Führungszirkel hier im Hinterzimmer des MOA gerade passiert, die Gründung einer neuen Partei, von der der Spiegel schreibt. Was ist da los?
Die Zeit ist ja jetzt um, deshalb haben wir jetzt keine Zeit mehr, dieses Thema anzusprechen. Aber ich kann das hinter den Kulissen dir auf jeden Fall genauestens erklären. Vielen Dank.
Das ist super, da bin ich ganz gespannt. Und euch sage ich ein herzliches Dankeschön für euer Interesse an dieser kleinen Runde mit tollen Gästen, wie ich fand. Also herzlichen Dank, Thilo, vielen Dank, Melina, danke, Sivim, danke, Christine. Großen Applaus und danke.